Ängste ist auch nachher keine Abfrage gemacht, was hängen geblieben ist, aber wahrscheinlich schon ein bisschen was. Yeah. Alles wird gut. Das Problem ist irgendwie, da ja jemand singt, also man verfällt automatisch irgendwann in so einen Sprechgesang beim Reden. Aber das muss euch ja nicht anfechten, wenn ich hier jetzt irgendwie anfange zu rappen. Auch wenn das wahrscheinlich nicht so besonders gut ist. Yeah, check. Okay, das Wort. Check it out. Baby. Ja, ich habe die letzten 6 Wochen über Lebensqualität gepredigt. Das heißt, irgendwie zwischendurch einmal habe ich da nicht drüber gepredigt, da habe ich über etwas anderes gepredigt, nämlich über Streitqualität oder Streitkultur. Und jetzt soll das heute nicht darum gehen, sondern heute würde ich ganz gerne irgendwie über Gebet predigen und über Vollmacht und über Gottes Autorität, weil das ja auch etwas Wichtiges ist. Und es war ja auch etwas, was hin und wieder mal angeklungen ist, so bei dieser ganzen Predigtreihe über Lebensqualität, dass da auch Gebet zugehört und dass Gebet etwas Wichtiges ist, weil es uns mit Gott in Kontakt bringt und dass eigentlich nichts einen Menschen so aufbauen kann wie Gottes Gegenwart. Und dass es einfach nichts gibt, was dem Leben mehr Tiefe gibt und mehr Qualität gibt, als Zeit mit unserem Gott zu verbringen. Und ich habe das heute echt mal ganz schmerzlich erleben müssen, weil heute war es nämlich echt der totale Scheißtag eigentlich bei mir. Und es hat geistlich überhaupt nichts geklappt. Und das bin ich echt überhaupt nicht gewohnt, so muss ich mal wirklich sagen. Aber dass das irgendwie in dieser Nicht-Qualität irgendwie alles gelaufen ist. Bin extra früh aufgestanden heute Morgen und dachte, gut, habe ich eigentlich den ganzen Tag Zeit irgendwie um Beten, Bibel lesen, Predigt vorbereiten. Hatte irgendwie fast gar nichts mehr zu arbeiten, sonst noch 2 E-Mails zu schreiben oder so. Und dachte echt, gut, jetzt kann ich den ganzen Tag so mit dem Gott zusammen sein. Und dann habe ich mich den ganzen Tag gefühlt, als ob das so eine geistliche Käseglocke über mir drüber wäre. Und es hat nichts geklappt. Und irgendwie beim Beten irgendwie Gott gar nicht gemerkt, irgendwie und durch die Wohnung gelaufen, aber irgendwie keinen Gott gespürt und echt Bibel gelesen wie ein Geisteskranker, erst auf Englisch, dann ein bisschen Griechisch, dann ein bisschen Deutsch und nichts gekommen, ey, und es ist gar nichts geklappt. Und irgendwie egal, was ich gemacht habe, irgendwie der ganze Tag war echt so, die ganze Zeit so, als ob Gott irgendwie 1000 Kilometer weiter links von mir wäre oder rechts und in dem Fall habe ich ihn nicht gesehen und nicht gemerkt. Und es war echt ganz schön ätzend. Jetzt ist das Gott sei Dank weggegangen, jetzt gerade wie beim Soundcheck schon ein bisschen Anspannung abgebaut und gerade beim Vorgebet, dann war es echt auf einmal ganz weg und ich weiß nicht, warum das überhaupt da war. Aber mir ist es einfach nochmal klar geworden, wie wichtig es ist, mit diesem Gott zusammen zu sein, wie schön es ist, wie genial das ist, wenigstens zu spüren, wie dass die Beziehung noch da ist, dass es noch funktioniert, wenigstens irgendwie so einen gewissen Grundfrieden zu haben oder eine gewisse Grundfreude zu haben, das ist echt das Allerbeste. Und Christsein ist wirklich eine Sache, die richtig Spaß macht. Irgendwie, wenn das verkrampft ist, wenn das irgendwie angestrengt, mühsam, unangenehm ist oder so, dann stimmt damit einfach was nicht. Irgendwie, das ist nicht so, wie unser Gott das haben will. Sondern ich glaube, dass unser Gott echt ein lustiger Gott ist und ein Gott ist, mit dem das Leben echt Spaß macht. Heute noch was Lustiges gelesen in den Briefen von John Wesley. Da war ja auch ein ganz großer Prediger und hat die methodistische Kirche gegründet. Unfreiwilligerweise so ein bisschen. Und er war irgendwie jemand, der das Lachen total scheiße fand, hat irgendwie immer sehr viel gegen gepredigt. Und unter anderem hat er einen Brief geschrieben, ich weiß nicht mehr, wer das war, und hat den total rund gemacht, weil er 2 große Sünden in seinem Leben hatte. Das erste war Ehebruch und das zweite war, dass er über Witze gelacht hat. Und ich dachte mir, hey, John Wesley ist echt eine coole Sau gewesen und der hat echt richtig was erlebt mit dem Herrn und ich glaube, wenn ich nur halb so viele Predigten halten könnte wie er und nur halb so viele Leute damit erreichen würden, wäre ich schon ganz zufrieden. Aber ich glaube, da hat er echt einen blinden Fleck gehabt und hat das nicht gewusst, irgendwie, dass Gott echt ein lustiger Gott ist und dass Gott irgendwie Humor hat und dass wir als Christen Humor haben können und dass es echt Spaß macht, mit dem Herrn zu leben. Und dass man auch hin und wieder mal einen Witz machen kann und vielleicht sogar über seinen eigenen Witz lachen darf. Weil das bei Predigern manchmal ein bisschen peinlich ist, wenn sie die Einzigen sind. Aber dass es auf jeden Fall eigentlich etwas ist, was wirklich drin ist. Und ich möchte gerne heute über Kraft Gottes eben predigen und was Gottes Autorität in unserem Leben machen kann. Weil ich glaube, dass es das ist, was uns als Christen ausmacht oder was unseren Glauben von einer Religion trennt. Dass wir nicht einfach ein paar Rituale haben, die wir ausüben und mit komischen Klamotten rumlaufen und mit Glöckchen bimmeln oder so, sondern dass wir wirklich die Kraft Gottes haben in unserem Leben, dass Gott uns unterstützt, dass Gott bei uns ist und dass wir ganz konkret in unserem Leben Erfahrungen mit Gott machen können. Und das ist das Genialste überhaupt. Und das ist das, was Christsein wirklich ausmacht, dass Gott bei uns ist. Und ich werde meine Bibelstelle predigen, über die ich vor einem halben Jahr schon mal gepredigt habe. Ungefähr ein halbes Jahr. Ich habe die Predigt nicht mehr wiedergefunden. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber ich weiß, dass es zumindest teilweise was anderes war, als es jetzt ist, weil ich da noch nicht alles verstanden hatte damals. Matthäus 21 und danach werde ich noch Markus 11 vorlesen. Das ist mein Predigtkonzept für heute, damit ich nichts vergesse. Matthäus 21, Abvers 18. Als er aber früh am Morgen in die Stadt zurückkehrte, hatte er Kohldampf. Und als er einen einzelnen Feigenbaum am Weg sah, ging er zu ihm hin und fand nichts daran als nur Blätter. Da sprach er zu ihm: Nun komme von dir keine Frucht mehr in Ewigkeit. Und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen: Wie ist der Feigenbaum so plötzlich verdorrt? Die gleiche Geschichte im Parallelevangelium, Markus 11. Da ist schon ein Finger drin, ist der Finger weg. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas finden würde daran. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Es esse in Ewigkeit niemand eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Und dann gingen sie nach Jerusalem und blieben da über Nacht. Und als sie am nächsten Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Halleluja. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt. Mit Ausrufezeichen. Und dann redet Jesus über Gebet. Also die Situation eigentlich ganz klar, total alltäglich. Jesus und seine Jünger müssen nach Jerusalem gehen und sie stehen früh morgens auf und es war keine Zeit, irgendwie noch etwas Abendessen einzukaufen. War ja irgendwie eine reine Männergesellschaft, die denken nicht an sowas. Und so sind sie halt morgens aufgestanden und hatten wahrscheinlich nichts mehr als eine halbleere Kiste Bier und irgendwie nicht ein einziges Scheibe Toastbrot mehr. Und Jesus hatte Hunger und er sieht am Wegesrand einen Feigenbaum. Und es war zwar noch nicht die Zeit der Feigen, also es war noch nicht die Zeit, wo die Dinger reif waren, aber bei Feigen ist das einfach so, bevor die reif werden, kriegen die richtig viele Blätter und wenn die Blätter da sind, dann haben sie Frühfeigen, die heißen Taksch auf Hebräisch und schmecken scheiße, aber man kann sie essen. Und das sind halt irgendwie ziemliche saure Dinger und klein und sowas, aber es ist auf jeden Fall nicht giftig und man kann auf jeden Fall hingehen und kann die Dinger essen. Und Jesus geht jetzt hin irgendwie zu diesem Feigenbaum und denkt sich, boah, der ist so schön grün, da kriege ich bestimmt irgendwie eine ganz gute Handvoll Taksch zusammen und die kann ich dann essen und dann wird das irgendwie gehen, dann bin ich für den Weg gerüstet und wir können nach Jerusalem gehen. Und er kommt an und wühlt zwischen den Blättern rum und findet nicht eine einzige kleine Frühfeige und sagt das dann eben zu dem Baum, okay, irgendwie wenn jetzt nichts dranhängt, irgendwie dann braucht auch in Ewigkeit nichts mehr irgendwie an dir zu wachsen. Und es ist etwas passiert, als er das gesprochen hat. Matthäus hatte das ein bisschen komprimiert wiedergegeben und hat gesagt, und er hat das so vom Ergebnis her gesagt, hat einfach gesagt, wie Jesus hat das gesagt und dann war der Baum total verdorrt. Und bei Markus ist es so ein bisschen länger erzählt und er sagt, dass die Jünger dann noch da waren in Jerusalem und am nächsten Tag kommen sie wieder an diesem Feigenbaum vorbei und der Feigenbaum ist total verdorrt und Petrus scheint echt so ein bisschen begeistert zu sein von der ganzen Aktion und sagt, boah Meister, guck mal, der Feigenbaum, jetzt ist der wirklich hin. Gestern hast du noch mit dem Ding gesprochen und heute ist der tot. Und ich möchte nochmal sagen, dass er das auch ein bisschen falsch verstanden hat. Also Jesus hat diesen Baum nicht verflucht oder sowas, da steht da ja gar nichts, sondern Jesus hat zu dem Baum gesprochen. Aber als Petrus den so gesehen hat, dachte er sich, okay, wahrscheinlich hat er den doch verflucht oder so, hat er das vielleicht falsch mitgekriegt. Und ist auf jeden Fall ganz begeistert davon, dass Jesus so eine Kraft hat, dass er mit einem Baum reden kann. Und am nächsten Morgen kannst du das Ding bloß noch irgendwie klein hacken und als Kaminholz verwenden. Und ich glaube, dass da eigentlich eine sehr wichtige Lektion für uns drin ist über Gebet. Nämlich irgendwie das Bild, das sich so ergibt, wenn man beide Evangelien nebeneinander hält, ist eigentlich, Jesus hat mit dem Baum gesprochen und es ist sofort etwas passiert. nämlich er fing von den Wurzeln an her zu vertrocknen. Aber nun sind die Wurzeln ja bei so einem Baum tief in der Erde und man kann das nicht irgendwie sofort sehen. Und es dauert halt einfach eine ganze Weile, bis der Baum von den Wurzeln an, bis dann in die Blätter und in die ganzen in einzelnen Äste irgendwie verdorrt sind. Das dauert halt eine Zeit. Und ich glaube, dass es sich so erklärt, irgendwie, dass den Jüngern das zuerst gar nicht aufgefallen ist und am nächsten Tag erst, als sie vorbeigekommen sind, dass da erst dieser Baum richtig verdorrt war. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild einfach darauf, was beim Gebet passiert. Ich glaube, irgendwie so einer der Punkte, die uns am allermeisten frustriert, irgendwie manches Mal beim Beten, ist, dass, wenn man Amen sagt, oft nicht sofort die Antwort da ist. Und man hat irgendwie vielleicht richtig Glauben hinein investiert und hat gebetet und hat irgendwie alles gemacht, was man gerade halt so macht. Irgendwie hat geschrien und gekniet oder was weiß ich was. Und irgendwie man merkt trotzdem, es ist noch nicht da. Irgendwie, ich habe jetzt gerade Amen gesagt, es ist noch nicht passiert. Aber das Normale ist eigentlich, dass eine Zeit vergeht zwischen dem Gebet und dass bei dem Gebet etwas rauskommt. Und dass es etwas ganz Normales ist, dass Gott zwar irgendwie anfängt zu wirken, wenn wir beten, aber dass es oft ein bisschen dauert, bis man dann wirklich eine Frucht in der Hand hat und wirklich etwas passiert ist. Und ich glaube irgendwie, dass es gut wäre für uns, irgendwie dieses Bild von dem Feigenbaum zu verstehen, dass wir einfach wissen, es ist normal, irgendwie, wenn wir beten, wenn wir zu Dingen sprechen, dass ein bisschen Zeit vergehen kann, bis wirklich etwas passiert. Und ich habe darüber gebetet, irgendwann jetzt so die Woche, und habe Gott gefragt, ob das denn wirklich so ist und ob ich das richtig verstanden habe. Und ich habe ein Bild gehabt. Und zwar habe ich irgendwo gepredigt, auf dem Freakstock oder sowas, glaube ich, war es. Jedenfalls war es so ein Open-Air-Gelände und eine große Bühne. Und ich habe da drauf gestanden und hatte ein Mikrofon in der Hand. Und es hat wie aus Kübeln geregnet. Und ich weiß, in dem Bild war ich echt ein bisschen ärgerlich, weil verregnete Gottesdienste, das macht keinen Spaß und keiner kann richtig gut zuhören, wenn er im Matsch sitzt und man kann sich nicht irgendwie auf den Herrn konzentrieren, wenn man die ganze Zeit klitschnass ist. Und ich habe irgendwie in dem Bild gebetet und habe einfach gesagt, hier in Jesu Namen, Regen soll jetzt sofort aufhören. Und dann war das so, als ob Gott das Bild angehalten hätte und hat mir eine Frage gestellt und hat gefragt, okay, was passiert jetzt? Und ich so ein bisschen drüber nachgedacht, Stimme des Unglaubens kam sofort, gar nichts. Der Glaubensheld in mir, ja, es hört sofort auf zu regnen und alle Leute sind irgendwie total trocken und es ist wieder so staubig, dass man wieder irgendwie mit Sprühsachen irgendwie da rumsprühen muss, damit keiner irgendwie eine Staublunge kriegt. Und dann habe ich irgendwie die ganze Sache so ein bisschen von oben gesehen. Und ich habe irgendwie gesehen, wie das Gebet erhört worden ist, wie es aufgehört hat zu regnen, aber wie trotzdem noch eine unheimlich große Menge Regen einfach in der Luft war. Und es ist ja nun mal so, dass Regen nicht irgendwie 10 Meter über dem Erdboden entsteht, sondern dass das schon in einer gewissen Höhe stattfindet, dass die Regenwolken auf jeden Fall ein paar Kilometern höher sind. Ich weiß nicht genau, wie viel das ist. Aber dass auf jeden Fall, wenn es regnet, wie der Regen eine ganze Weile braucht, bis er dann auf der Erde ist. Und auf einmal ist mir das so klar geworden und ich habe gesehen, ja stimmt, das ist eigentlich genau wirklich, wie es auch bei Gebet sein kann, dass die Antwort zwar schon gegeben worden ist, dass Gott schon etwas gemacht hat, aber dass trotzdem es noch ein bisschen dauert, bis das wirklich da ist und der ganze Regen erstmal runterfallen muss, bis man dann wirklich sagen kann, okay, es regnet nicht mehr. Und ich glaube sogar, dass es so ist, wenn wir uns unser Gebetsleben mal angucken, dass das eigentlich etwas ganz Normales ist, dass es in den seltensten Fällen eigentlich ist, dass mit dem Amen sofort die Gebetserhörung da ist. Und ich weiß, es gab hier mal eine Zeit lang sehr viele Zeugnisse irgendwie von Leuten, die Geld geschenkt gekriegt haben oder halt irgendwie in schwierigen finanziellen Situationen waren und gebetet haben. Und dann war es auch nicht irgendwie, Herr, gib mir Geld, und man guckt irgendwie auf den Boden und sieht, oh, da ist irgendwie der 100-Euro-Schein, den ich da neulich verloren habe, und dann habe ich nicht mehr geputzt und jetzt ist er wieder da. Sondern meistens war das dann schon so, dass ein paar Tage vergangen sind und dann kam halt irgendwie ein Umschlag an oder jemand hat gesagt, hier irgendwie, Gott hat mir das aufs Herz gelegt und hier hast du ein bisschen Geld oder so. Aber es hat auf jeden Fall immer ein bisschen gedauert. Normalerweise sind ein paar Tage vergangen, bis das dann da war. Und ich glaube, dass das wirklich das total Normale ist. Ich weiß nicht, wie lange das dauert und wie lange irgendwie Zeit zwischen ist, zwischen dem Gebet und der Erhörung. Manchmal können das vielleicht ein paar Wochen sein, ein paar Monate. Ich weiß von Fällen, wo das ein paar Jahre gedauert hat, und das kann auch auf jeden Fall passieren. Aber es ist normal, dass es nicht sofort mit dem Amen das da ist, was man haben möchte. Aber das viel Interessantere finde ich eigentlich den Vers Markus 11, Vers 14, denn da steht drin, wie Jesus eigentlich gebetet hat. Und ich glaube, dass wir so eine Vorstellung im Kopf haben und dass für uns eigentlich Beten ist ganz klar. Wir setzen uns hin und bitten Gott, irgendetwas zu tun. Aber dann habe ich mir die Evangelien mal angeguckt und habe festgestellt, dass Jesus meistens ganz anders gebetet hat. Und hier heißt es in Vers 14, und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit nie mehr irgendetwas von dir. Und das Erste, was echt abgefahren ist, ist, dass da wirklich antwortete steht. Also Jesus antwortete diesem Baum. Offenbar hat der Baum mit ihm geredet. Und wenn man sich das so bildlich vorstellt, ist das schon ganz schön heftig, wie Jesus verschlafen irgendwie mit strubbeligen Haaren vor diesem Baum steht und mit diesem Baum redet. Und dass man mit Dingen redet, ist irgendwie ja relativ normal. Man haut auf seinen Fernseher und sagt irgendwie, funktioniert wieder. Nur halt, wenn das Ding antwortet, dann kann das schon irgendwie ein bisschen heikel sein. Aber Jesus ist das jedenfalls, so skurril das klingt. Er steht wirklich, er antwortete. Und offenbar klingt das den deutschen Bibelübersetzern auch zu skurril. Und deswegen habe ich bloß eine einzige deutsche Bibelübersetzung gefunden, nämlich eine Lutherbibel von, ich glaube, 1445 oder so. Nee, da hat er noch gar nicht gelebt. 1545, wo das wirklich steht. Und sonst steht in allen anderen deutschen Bibelübersetzungen, er hob an und sprach. Haben sie sich offenbar nicht getraut, irgendwie das so ganz klar zu sagen, wie das er geantwortet hat. Die englischen Bibelübersetzungen sind ganz anders. Da steht eigentlich die ganze Zeit, er antwortete und sprach. Und ich glaube eigentlich, dass das was zu sagen hat. Ich glaube, dass es wirklich so war, dass dieser Baum auf eine gewisse Weise zu ihm gesprochen hat. Dass er dieses Signal gesehen hat, da sind Blätter dran, da müssten eigentlich auch Frühfeigen dran sein. Und dass es genauso etwas ist, als ob dieser Baum zu ihm gesprochen hätte, dass er irgendwie eben etwas wahrgenommen hat, etwas, was dieser Baum ausgestrahlt hat. Also das klingt jetzt irgendwie alles ein bisschen komisch, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also dass es wirklich so war, dass er darauf reagiert hat. Er hat einfach dieses Signal gesehen und hat auf dieses Signal reagiert. Und ich glaube, dass das eigentlich irgendwie etwas ist, wie bei uns auch Gebet unheimlich oft funktioniert. Dass man irgendwie eine Not hat, irgendwo läuft etwas schlecht und man antwortet darauf mit einem Gebet. Und es ist natürlich nicht so, dass einen das direkt anspricht oder so, aber es ist trotzdem wie eine Antwort irgendwie darauf, dass das Auto kaputt ist und wie dass man betet oder man hat den Job verloren und die Antwort darauf ist einfach, man betet. Und bei Jesus ist es genau das Gleiche gewesen. Er hat in dieser Situation geantwortet und hat aber nicht so gebetet, wie wir das normalerweise machen, sondern er sprach zu dem Baum. Und wenn du die Evangelien anguckst und wir einmal durchgehen, ist es unheimlich oft so, dass Jesus zu den Dingen oder zu Menschen oder irgendetwas einfach gesprochen hat. Dass einmal irgendwie Leute zu ihm gekommen und haben einen Lahmen zu ihm gebracht und es heißt, wer sprach zu dem Lahmen und irgendwie, steh auf, sei geheilt, nimm dein Bett und geh. Und es war auch da nicht so, dass er sich dann hingesetzt hat und erstmal gesagt hat, oh Gott, irgendwie ist es echt kacke, dass der Mann gelähmt ist und das geht ihm richtig schlimm und komm doch Vater, mach doch was, heil ihn doch bitte. Sondern Jesus einfach irgendwie in der totalen Autorität, in dem vollen Bewusstsein, dass er die Kraft Gottes hat, zeigt mit dem Finger auf den Typen, stelle ich mir jedenfalls so vor, oder mit beiden Armen und steh auf, sei geheilt, nimm dein Bett und geh. Und so geht es überall, eigentlich die ganzen Evangelien hindurch, ist es immer wieder so, dass Jesus einfach weiß, ich habe eine Autorität, ich habe eine Vollmacht von Gott. Und sein Gebetsstil war ganz anders, als das bei uns Christen häufig ist. Er war total selbstbewusst in diesen Situationen und hat es einfach angesprochen und Gott hat etwas übernatürlich getan. Ein Beispiel dazu, Markus 4. Ab Vers 35. Und an jenem Abend, jenen Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und es erhob sich ein großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, gebot dem Wind und sprach zum See, schweig, verstumme. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Und da ist das auf einmal eine richtig dramatische Situation. Jetzt irgendwie in der Geschichte mit dem Feigenbaum. Okay, da hat er ein bisschen Hunger gehabt, das war nichts besonders Schlimmes. Aber da jetzt so eine richtig lebensbedrohliche Situation. Kleines Schiff, paar Jünger da drin, tierischer Sturm, Windstärke 10 oder sowas, irgendwie 30 Meter tiefe Wellen, Täler. Ich weiß gar nicht, ob der See überhaupt so tief ist, aber egal, das ist ja meine Geschichte und es ist mein See in dieser Geschichte, also 30 Meter tiefe Wellen, Täler und überall Treibgut von den anderen gestrandeten Schiffen und nadelspitze Riffs unten dran und es ist wirklich so richtig, richtig gefährlich und das Boot läuft schon irgendwie voll und die Jünger irgendwie voller Panik mit ihren Sprudelflaschen, irgendwie holen das Wasser da raus und gießen es überall hin, Entschuldigung. Und irgendwie, sie haben echt richtig Angst. Und mitten in diesem ganzen Chaos liegt Jesus da und man kann ihn sogar über die Geräusche der Wellen schnarchen hören. Und irgendwann kommen die Jünger dann auf die Idee, meine Güte, der kann vielleicht helfen. Und vielleicht haben sie sogar selber irgendwie noch so eine Flasche mitgenommen für ihn irgendwie und wollen ihn jetzt wecken und Meister, hilf uns schöpfen oder macht doch irgendetwas. Und Jesus steht auf und streckt sich. Reagiert auf diese total komische Frage, Meister, willst du eigentlich, dass wir hier umkommen? Sie fragen ihn noch nicht mal direkt, irgendwie eigentlich schon ganz schön heftig. Aber jedenfalls irgendwie Jesus irgendwie steht irgendwie ganz seelenruhig aus, streckt sich und sagt, Wind, schweig, Meer, sei still. Und auf einmal, alles vorbei. Das Meer ist ruhig, der Wind ist ruhig und die Jünger haben auf einmal richtige Angst. Weil wie vorher war das irgendwie schon krass, aber das kannte man ja wenigstens wie so Elemente, okay, das waren Fischer irgendwie, die wussten, wie das ist irgendwie auf dem Meer und auf dem See, die wussten irgendwie, dass das mal gefährlich sein konnte. Klar, da hatten sie irgendwie Angst um ihr Leben, aber als jetzt auf einmal dieses Übernatürliche passiert, ich glaube, da haben sie echt richtig Angst gehabt. Und Jesus dreht sich zu ihnen um und sie sitzen da irgendwie ganz verdattert im Kreis und Jesus sagt zu ihm, hey, was ist los? Warum seid ihr so furchtsam? Warum habt ihr so eine Angst? Ihr habt ja überhaupt keinen Glauben. Warum seid ihr so kleingläubig? Warum so wenig Vertrauen zu Gott? Und ich glaube, das, was dahinter gestanden hat, ist eigentlich, dass er ihnen sagen wollte, hey, ihr hättet das auch machen können. Jeder von euch hätte doch eben mal aufstehen können und was zu dem Wind sagen können. Ihr hättet doch gar nicht da mit euren Sprudelflaschen irgendwie da rumschiffern müssen und sowas. Mir hat doch eh nichts gebracht. Ihr hättet doch einfach irgendwie auch mal diesem Wind irgendwie gebieten können. Ihr habt doch auch die Kraft Gottes. Und irgendwie stattdessen habt ihr irgendwie so eine Panik hier und seid irgendwie so verängstigt. Und warum habt ihr denn so einen kleinen Glauben? Und ich glaube irgendwie, dass es das ist, was Gott irgendwie auch uns manchmal echt sagen möchte. Dass manchmal irgendwie unser Gebetsleben echt total von Unglauben geprägt ist und dass es dann immer so ist, ja, es ist viel sicherer, irgendwie eben dem Herrn Bescheid zu sagen, wie Vater, mach du doch hier mal was, als in diese Autorität zu sprechen, die Jesus uns gegeben hat. Und der Römerbrief ist echt total deutlich und völlig krass. Und Paulus sagt da, die gleiche Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, die gleiche Kraft ist in uns. Und da muss man vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, irgendwie, was das bedeutet und sich das irgendwie klar machen, dass es wirklich so ist und wie das Gottes Kraft in uns drin ist und dass unsere Worte auch Kraft haben. Und das, was Jesus uns vorgelebt hat, ich meine, das war jetzt auch nicht irgendwie so eine einmalige Sache, wo man jetzt sagen kann, okay, das war Jesus, aber irgendwie mit Jesus hat das dann aufgehört, sondern nachher haben die Apostel genau die gleichen Erfahrungen gemacht. Und der gleiche Petrus, der irgendwie so unheimlich überrascht darüber war, dass dieser Feigenbaum kaputt gegangen ist und der irgendwie bibbernd vor Angst in diesem Boot gesessen hat, der ist irgendwie kurze Zeit, nachdem Jesus wieder auferstanden war und der Heilige Geist irgendwie schon auf sie gekommen ist, am Tempel vorbeigegangen und da saß dann irgendwie so ein armer Krüppel und hat gebettelt und er hat einfach zu ihm gesagt, hey, ich habe keine Kohle, aber in Jesu Namen steh auf und sei geheilt. Und es war irgendwie genau das Gleiche. Und das war auch nicht irgendwie eben bei der Gemeinde angerufen und hey, lass uns mal den Gebetskreis einberufen und irgendwie ein Fasten einrufen und Lobpreis machen und ordentlich beten, dass der Herr vielleicht mal Gnade zeigt. Sondern für Petrus war das ganz klar, ich habe die Kraft Gottes, ich kann das machen. Und sie haben nachher die gleichen Erfahrungen gemacht, wie Jesus hier auch gemacht hat. Und ich will euch das echt gerne irgendwie sagen oder euch das ins Herz malen, dass wir wirklich Kraft haben. Also es ist sicherlich so, irgendwie, dass man viele Sachen Gott bitten sollte und da ist auch irgendwie das Evangelium natürlich voll von. Aber irgendwie Jesus hat es sehr, sehr oft gemacht, irgendwie, dass wenn ihn die Umstände angesprochen haben und irgendwie er gemerkt hat, da ist etwas ganz schön im Argen, dass er direkt dazu geredet hat, dass er wusste, ich habe die Kraft Gottes und es hat geklappt. Und ich habe das in meinem eigenen Leben so erlebt. Also ich habe mir auch irgendwie ein paar Gedanken darüber gemacht und dachte irgendwie so zwischenzeitlich, ich kann die Predigt eigentlich gar nicht halten, weil ich sowas überhaupt nicht mache. Und dann hat Gott mir so ein paar Situationen gezeigt und mir ist aufgefallen, dass ich es doch mache, dass ich es eigentlich ständig mache. Und dass es zum Beispiel bei mir so ist, wenn es mir richtig scheiße geht und ich total am Rad drehe oder irgendwie anfange traurig zu werden oder alles hinschmeißen will oder keine Ahnung was, irgendwie voll die sündigen Gedanken habe und ohne Ende Anfechtungen, dass es überhaupt nichts nützt, irgendwie mich hinzusetzen und zu sagen, Herr, hilf mir. Sondern irgendwie, dass es dann irgendwie immer anders wird, wenn ich weiß, hey, ich habe die Kraft Gottes und es ist mein Leben und irgendwie der Teufel hat echt verloren irgendwie gegen Jesus und wahrscheinlich ist er größer und mächtiger als ich, aber er ist irgendwie kleiner als Jesus und ich kann in Jesu Namen dagegen vorgehen. Und wenn ich dann anfange und wieder weiß, hey, ich habe diese Autorität und ich kann irgendwie in Jesu Namen irgendwie meiner Seele und wem auch immer irgendwie gebieten und kann sagen, hey, in Jesu Namen, ich lasse mich jetzt nicht hängen, ich werde jetzt nicht irgendwie hier, keine Ahnung, was für fiese Sachen machen und ich werde nicht irgendwie zur Tankstelle fahren und mir 2 Flaschen Wodka holen, auch wenn ich mich irgendwie gerade danach fühle, in Jesu Namen, ich mach das nicht, dann merke ich mir, dass es anders wird und dann fängt Gott an, wieder Kontrolle zu übernehmen und die Kraft Gottes ist einfach da und hilft. Und ich sage jetzt nicht irgendwie, man darf nur auf diese Weise beten. Das wäre ja auch totaler Quatsch. Und ich finde, dass diese Geschichte das ja auch eigentlich total deutlich macht, dass Jesus seinen Jüngern im Grunde genommen sagt, ihr hättet das so machen können, aber auf der anderen Seite, es hat ja auch funktioniert. Sie haben Jesus geweckt und dann hat Jesus es halt gemacht. Also natürlich irgendwie ist es, würde ich nicht sagen, wie dass man es nur so machen kann. Aber ich wollte euch das echt gerne irgendwie sagen und euch das nochmal irgendwie zusprechen, euch ermutigen. Wir haben wirklich Autorität und wir haben eine ganz große Kraft irgendwie durch die Kraft Gottes. Und Paulus sagt an anderer Stelle, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2,20 ist das, falls ihr es nachlesen wollt. Und dieser Christus ist in uns und diese Kraft Gottes ist in uns. Und wir haben Autorität über viele Sachen in unserem Leben. Gott hat uns darüber gestellt und wir können dazu sprechen, wir können es genauso machen wie Jesus und erleben, dass Gottes Kraft wirklich Leben verändern kann und uns verändern kann. Und ich glaube, dass es einfach manchmal irgendwie so ist, dass es Gottes Stil ist. Dass Gott irgendwie sagt, hey, wir machen das zusammen, ich gebe euch irgendwie was von meiner Kraft, irgendwie, ihr habt irgendwie ein eigenes Leben, ihr könnt selber irgendwie etwas machen und ihr seid verantwortlich für diesen Bereich und macht es selber. Und dass es vielleicht andere Sachen gibt, wo Gott sagt, okay, irgendwie da würde ich gerne mithelfen und da will ich mitarbeiten und mitmachen. Aber dass es einfach so ist, dass wir als Christen nicht irgendwie total ausgeliefert sind und wie immer alles bloß irgendwie dem Gott abgeben, sondern dass Gott echt sagt, hey, wir arbeiten zusammen in dieser Welt, wir bauen zusammen mein Reich, wir treiben zusammen das Reich Gottes voran und du hast wirklich Kraft. Und vielleicht probiert es einfach mal aus und guckt mal, auf diese Weise zu beten oder den Herrn zu fragen, wo denn Autorität ist, wie was für eine Kraft ihr habt und dass ihr dann einfach ja das erlebt, wie dass der Heilige Geist in euch ist und dass die Kraft Gottes da ist, wenn ihr sie braucht. Ja, Amen.